Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ist es schon an? Hören Sie mich alle? Ja? Schön. Dann herzlich willkommen zu der Veranstaltung der GEW Sachsen hier im Forum Politik und Medienbildung. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit und diskutieren Fragen rund um Demokratie und Schule. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr alle hier da seid. Offensichtlich ist das Thema interessant. Das letzte war nicht ganz so voll. Genau. Demokratie in der Schule, geht da noch mehr, ist das Thema, das Sie alle hierher geführt hat. Haben wir in den Schulen alle Mitbestimmungsmöglichkeiten, die wir brauchen? Diese Frage würden wir jetzt in der nächsten Stunde gerne zunächst erstmal mit den Gästen hier auf dem Podium diskutieren. Und wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, dann gerne auch noch mit Ihnen im Publikum. Mein Name ist Leila Schilo, ich komme vom Verein NDC. Netzwerk für Demokratie und Courage in Sachsen. Wir sind ein Verein der außerschulischen politischen Bildungsarbeit. Wir arbeiten zu den Themen Antidiskriminierung und menschenverachtende Einstellungen seit 20 Jahren ungefähr in Sachsen. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Expertise und auch Einblicke in die Schullandschaft hier in Sachsen. Und deswegen fühle ich mich hier an der Stelle auch ein wenig kompetent, das Ganze zu moderieren. Ich freue mich sehr, auch zu diesem Thema diese Diskussionsrunde zu moderieren. Demokratie ist ja sehr ein sehr großes Schlagwort in der letzten Zeit. Demokratie und Mitbestimmung, wo gibt's Grenzen, wer ist da eigentlich alles mitgefragt? In den letzten paar Jahren ist da auch sehr viel über Bürgernähe die Rede. Und wenn Sie oder ihr den Sachsen-Monitor verfolgt habt, in den letzten beiden Jahren wurde auch da in Sachsen abgefragt, wie finden eigentlich die Bürgerinnen in Sachsen Demokratie und wie das in der Bundesrepublik funktioniert? Über die Hälfte oder knapp die Hälfte sind damit unzufrieden und über 73% wünschen sich mehr Mitbestimmung vor Ort in ihrer Kommune. Da ist Schule natürlich eigentlich genau der Ort, wo Menschen aus der Kommune, aus dem Nahfeld gemeinsam sehr viel Zeit verbringen und wo es Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt. Deswegen ist es umso schöner, dass sich auch alle Akteure oder ein Akteur fehlt leider heute, aber dass sich auch die Akteure, die da eigentlich gemeinsam sehr viel Zeit verbringen, hier in der Runde zusammen habe. Und zwar sind das einmal die Schülerinnenschaft, natürlich Schüler, die meiste Zeit ihrer Jugend auch in Schule verbringen. Dafür haben wir hier zwei Vertreter, einmal vom Stadtschülerrat Leipzig, Johannes Gosch, zu seiner Linken Noah Wehn, er ist der Vorsitzende des Landesschülerrates seit der letzten Wahlperiode, zu meiner Linken Carsten Müller, er ist im GEW-Mitglied und auch Lehrer, ist in der GEW-Referatsleiter für schulische Bildung und links, das ist Annette Baumeister ist Mitglied im Stadtelternrat und sie ist dort Leiterin der Arbeitsgruppe Freie Schulen. Ja, herzlich willkommen und ein kleiner Applaus. Ja, Demokratie in der Schule. Was mich interessiert hat, als ich den Titel gelesen habe, es ist schwierig mit diesen kleinen Tischen hier vorne, vielen Dank, war, welche Assoziation hattet ihr oder hatten Sie, welche Stichworte kamen Ihnen als erstes in den Sinn, als Sie die Einladung bekommen haben zu diesem Forum Demokratie in der Schule, haben wir genügend Mitbestimmungsmöglichkeiten? Da würde ich gerne bei euch anfangen, der Schülerinnschaft, die es am direktesten betrifft vielleicht.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich sehr über das Thema gefreut, dass es hier zur Sprache kommt, denn Demokratie, das ist so das Sprichwort, was man immer so hört, Demokratie fängt in der Schule an. Aber was bedeutet das eigentlich? Ist das nur die Mitbestimmung, dass man einen Schülerrat an seiner Schule hat oder ist das auch mehr als nur der GAW-Unterricht, den man seine 2-3 Jahre dann in der Schule hat? Ich glaube, jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist es weg. Ich gebe es erstmal nochmal weiter.
Also auch nochmal Hallo von mir. Mir persönlich kam tatsächlich der Begriff politische Bildung zuerst in den Kopf. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass es eigentlich viel zu kurz und viel zu eingeschränkt gedacht ist, weil ich glaube, Demokratie an der Schule ist ja viel mehr als politische Bildung, ja. Demokratie an der Schule heißt, dass man gemeinsam den Unterricht gestaltet. Demokratie an der Schule heißt, dass nicht nur der Direktor sagt, was in der Schule gemacht wird, sondern dass beispielsweise die Lehrer und die Schüler gemeinsam darüber diskutieren, wie die Zukunft der Schule auch aussehen soll. Das ist mir in den Kopf gekommen.
Danke. Hier eins.
Ich glaube, jetzt ist auch die Stimme weg. Jetzt ist sie wieder da. Mir ging es ähnlich, wie es dem Noah gerade... Ist das zu verstehen? Okay, mir ging es ähnlich, wie es dem Noah oder wie es der Noah gerade ausgedrückt hat. Wir sind ja quasi in einer Doppelfunktion. Das heißt, man denkt einerseits über den Aspekt politische Bildung nach, natürlich, und andererseits natürlich auch über das Erleben des Kollegen in der Schule im Punkto Demokratie. Meint den Bereich Mitbestimmung, Personalvertretung beziehungsweise Monaten, beziehungsweise ich erlebe das eigentlich schon seit Jahren, der Umgang der Ämter beziehungsweise des Kultusministeriums mit den Kollegen, die auch viel mit Demokratie und auch mit Problemen bei der Umsetzung oder praktischen Umsetzung von Demokratie zu tun hat.
Ja, ich kann mich dem gerne anschließen. Es geht natürlich in erster Linie um Partizipation, ne, um Mitwirkungsmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheiten. Ne, da denke ich, ist das eine Sache, die alle angeht. Ne, und ich würde sagen, die formalen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind auch ausreichend hinlänglich. Es kommt eben darauf an, wie man es dann in der Praxis gestaltet und umsetzt. Und da ist es sicherlich so, dass man da dicke Bretter zu bohren hat. Ne, es ist ein langwieriger Prozess, die Mitwirkungsmöglichkeiten, die es theoretisch gibt, auch in der Schule wirklich zu etablieren. Und dafür ist, glaube ich, erforderlich, dass man eine große Offenheit füreinander hat, also Lehrer, Schüler, Eltern und eine gute Kommunikation. Und Dreh- und Angelpunkt für diese Möglichkeiten, also für die Mitwirkungsmöglichkeiten, die formal, also gesetzlich vorhanden sind, ist, glaube ich, dass die Schulen das auch wirklich wollen. Die Schulleitung, die muss dahinter stehen, dass Mitwirkung, Partizipation und Demokratie an Schule gelebt wird.
Vielen Dank für diese ersten Impulse und Antworten. Annette Baumeister, du hast schon die erste Überleitung auch schon zu den Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten gegeben. Das wäre auch meine nächste Frage an der Stelle gewesen. Was ich gerade allerdings vergessen hatte, war, dass ein Akteur natürlich fehlt in dieser Runde, der ist leider verhindert, auch sein Stellvertreter war verhindert. Wir hatten auch noch eingeladen, einen Vertreter vom Landesamt für Schule und Bildung, der ehemaligen Bildungsagentur, die jetzt seit diesem Jahr umbenannt ist. Die können leider sozusagen von deren Perspektive heute nicht mitdiskutieren. Ich hoffe, dass wir dennoch eine breite Anzahl an Perspektiven hier mitbekommen. Deswegen komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage, die auch schon teilweise im Ansatz beantwortet wurde, zumindest begonnen. Wo sehen ihr oder wo sehen Sie in eurem Nahfeld, also tatsächlich auf der Ebene der Schule, an der ihr seid, als Schülervertreter in der Schule oder Elternvertreter oder auch Lehrerinnen und Lehrer, wo seht ihr Lücken oder Demokratiedefizite oder sagt ihr, eigentlich sind die Mitbestimmungsorgane, die Gremien, die wir da haben, völlig ausreichend, mit denen können wir super arbeiten, das funktioniert schon alles tadellos. Doch an der Stelle bei den Lehrerinnen.
Ich glaube, eine pauschale Aussage dazu kann man nicht treffen. Nochmal ganz kurz, ich bin eigentlich Berufsschullehrer. In Sachsen gibt es 62 Berufsschulzentren mit um die geschätzten 120 Außenstellen. Wir haben über 800 staatliche Grundschulen und dann noch eine Menge Oberschulen, Förderschulen und auch Gymnasien. Also man kann sicherlich exemplarisch nur genau eine Aussage zu den Schulen treffen, die man kennt. Ich kenne meine eigene, ich kenne durch meine Personalratstätigkeit im Hauptpersonalrat in Dresden und eine Zeit lang im Bereich Leipzig eine Menge Schulen. Das Bild ist durchaus differenziert zu sehen. Also es gibt Schulen, an denen funktioniert demokratische Mitbestimmung. Ich bleibe jetzt immer auf der Schulebene recht gut. Auch vor allem, weil die Schule zum Beispiel, ich sehe das aus der Sicht des Lehrers, relativ starke und stabile Personalräte haben. Und es gibt Schulen, an denen ist diese Geschichte sehr problematisch zu sehen, bis hin zu der Tatsache, dass sie, ich sag mal, unter schwierigen kulturellen Mitbestimmungsverhältnissen leiden. Also dass dort immer noch im größten Teil Dinge, ich nenne es mal wirklich, obrigkeitsstaatlich entschieden werden, die eigentlich dann auch zum Teil im Gegensatz zu den gesetzlichen Grundlagen liegen, die in Sachsen, die Frau Bumer hatte das vorhin schon gesagt, eigentlich recht gut sind. Es ist ein Gestaltungsproblem, muss man sagen.
Und von Schule zu Schule unterschiedlich?
Von Schule zu Schule sehr, sehr unterschiedlich, ja.
Ja. Wo ist aus Sicht der Eltern denn da eigentlich Steuerungsmöglichkeit und Steuerungsbedarf? Wie können Eltern hier mehr Einfluss nehmen auf die Schule der eigenen Kinder?
Also die Eltern schrecken manchmal auch vor dem Engagement zurück, ne, weil es Ressentiments gibt oder auch Vorbehalte, weil man nicht genau weiß, wie wirkt sich das dann auf die eigenen Kinder aus. Es sind ganz viele Maßnahmen zu machen im Sinne von vertrauensbildenden Maßnahmen. Sie müssen ein gutes Miteinander haben mit den Lehrern, mit der Schulleitung, mit den Schülern und eben auch unter den Eltern. Und dafür muss man als erstes mal werben. Wenn das nicht vorhanden ist, das ist eine Grundvoraussetzung, dann funktioniert es eben nicht. Sonst hat man jede Menge im Grunde Konstellationen von Konfrontation und Gegenangriff, das bringt ja nichts. Und da, glaube ich, gibt es auch zwischen Eltern und Lehrern Missverständnisse. Ne? Und da gibt es sicherlich auch, die Eltern dürfen niemals so weit gehen und praktisch in die Kompetenz der Lehrer sich einmischen. Ne? Es muss aber ein gutes Miteinander geben, weil die Erziehung der Kinder ist im Grunde ein Feld, was Eltern und Lehrer angeht. Und was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, auch im Sinne der Schülermitwirkungsrechte, es ist auch wirklich wichtig, mit den Schülern zu reden. Ne? Es geht auch darum, es wird sehr viel über Schüler geredet, aber es ist auch wirklich an der Zeit, dass mit den Schülern darüber geredet werden muss und dass darüber geredet werden muss, was soll Schule eigentlich vermitteln? Was ist eigentlich der Bildungsauftrag 2018, ne, den Schule vermitteln muss?
Fühlt ihr euch da gehört in euren Einstellungen und Positionen dazu, auch bezüglich der Novellierung des Schulgesetzes letztes Jahr?
Also ich sehe, dass sich die Schulen immer weiter öffnen. Also gerade im Raum Leipzig fällt mir das natürlich auch, weil ich da die Zahlen natürlich auch kenne, dass die Schulen einfach offener und feinfühliger werden und merken, huch, im Schulgesetz steht ja drin, dass es eine Schulkonferenz gibt, wo auch die Schülerseite mit vertreten sein muss. Dass der Schülerrat bei wichtigen Entscheidungen, seien es nur andere Schulzeiten oder ähnliches oder Veränderungen in der Hausordnung, dass diese auch mit den Schülern abgesprochen werden müssen. Das steht so drin. Und das war eine Zeit lang, wussten das einige Schulen nicht, aber das wird auch besser. Was ich mir natürlich immer wünsche, ist, dass sich noch mehr Schüler wirklich engagieren und noch mehr Schüler sagen, ja, ich mache was in meiner Schule und ich bringe mich dafür ein, dass ich einen schönen und guten Schulalltag und damit auch eine gute Bildung genießen kann.
Also ich würde mich gerne Frau Baumann anschließen, beziehungsweise ich finde die Vorgehensweise richtig. Also ich glaube, wir sollten uns erstmal darüber Gedanken machen, was Schule sein muss und danach, wie viel Partizipation wir überhaupt brauchen. Meiner Meinung nach muss Schule modern sein, Schule muss interaktiv sein, Schule muss einfach Antworten auf das 21. Jahrhundert ein Stück weit auch einfach liefern, ja. Und hierfür ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir den Einzelnen eben mit ins Boot holen. Und ich glaube, dass drei Punkte hierfür wichtig sind. Erstens ist es wichtig, dass wir die Schule an sich stärken, das heißt, dass wir die Schülervertretung stärken, dass wir die Vertrauenslehrer stärken und so weiter. Des Weiteren glaube ich, dass politische Bildung ganz wichtig ist. Das heißt, besonders wenn wir über Themen wie Populismus diskutieren, wenn wir über Themen wie Politikverdrossenheit diskutieren und so weiter, ja. Ich glaube, politische Bildung, die wirklich auch schülergerecht ist und die Spaß macht, das sind an dieser Stelle die richtigen Antworten. Und ich denke, insofern ist noch ziemlich viel Bedarf, ja. Und der dritte Punkt, das ist der Unterricht an sich. Ich glaube, der Unterricht, also wir müssen weg von dieser Vorstellung kommen, dass es Frontalunterricht gibt, ja. Also es darf nicht so sein, dass es einen Lehrer nur gibt und dieser Lehrer ist der Boss und das war's. Ich glaube, die Schüler haben genauso ein Recht darauf, mitzuentscheiden, was sie lernen wollen. Weil am Ende sitzen da 28 Schüler und ein Lehrer. Und wenn die 28 Schüler keine Lust haben, das zu lernen, dann weiß man, wie gut sie das Ganze auch lernen werden. Währenddessen, wenn es zu einem Gespräch kommt zwischen dem Lehrer und den Schülern, dann kann man das Ganze ja mit Begeisterung lernen. Dann hat man Motivation fürs Lernen, dann macht das Ganze Spaß. Und wenn man Spaß hat, dann klappt das ja auch bekanntlich.
Ja, dann lernt man besser. Applaus. Ein Plädoyer für ein bisschen die Entrümpelung alter Lehrformen hin zu Interaktion und mehr Gespräch und Augenhöhe höre ich jetzt daraus. Du hattest gerade gesagt, du wünschst dir oder ihr wünscht euch als Schülervertretung eine Stärkung der Schülermitwirkung. Was fehlt euch denn gerade noch? Wie könnte die denn verstärkt werden, bestärkt werden?
Also, ich glaube, zuerst ist es ganz wichtig, dass man quasi in der Politik an sich, das heißt, dass man im Kultusministerium, in der Verwaltung und so weiter, dass dort ein Umdenken stattfindet. Die Schülervertretung, also ich persönlich jetzt als Landesschülersprecher von Sachsen, werde positiv wahrgenommen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Kretschmer, mit Piwatz und so weiter. Klappt wunderbar, wir haben eine gemeinsame Gesprächsebene. Aber ich glaube, da ist erstens noch Potenzial, aber auf der anderen Seite ist auch noch gesetzlich viel zu machen. Das heißt, indem man eben sagt, in jeder Schule gibt es ein Recht darauf, dass jede Schülervertretung einen Raum hat, ja? Das heißt, wenn es einen Raum gibt, dann kann man sich dort treffen und so weiter. Solche Vorgaben, dass beispielsweise jede Schülervertretung einen bestimmten Geldbetrag bekommt, das ist wichtig. Dass der Klassenrat endlich auch mal gesetzlich legitimiert wird, das halte ich persönlich auch für wichtig. Und mehr Geld wünsche ich mir natürlich auch immer, weil wenn ich mehr Geld habe, kann ich mehr Veranstaltungen als Landesschülerrat machen, kann ich größere Veranstaltungen machen, kann ich mehr Möglichkeiten auch an dieser Partizipation teilhaben lassen.
Also ich möchte das gerne aufnehmen, gerade mit dem Klassenrat. Mit den materiellen Forderungen, das denke ich auch, das sind schöne Rahmenbedingungen, aber in erster Linie geht es ja auch darum, Schüler überhaupt dafür zu begeistern, sich zu engagieren, weil es ja weit überwiegend auch in der Freizeit passiert. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Eltern, die solche Aufgaben übernehmen. Aber wenn die Schüler erleben, dass sie was erreichen können, ne, dass praktisch eine Selbstwirksamkeit da ist, ne, dann macht das natürlich auch Sinn und dann macht das auch Spaß. Aber in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart erleben wir Schüler häufig, die sagen, wir erreichen ja doch nichts. Und Eltern sagen das auch ähnlich, wir erreichen ja doch nichts. Und wenn, dann gibt's Stress von den Lehrern und unsere Kinder kriegen schlechte Noten. Da muss man mal ganz von wegkommen, dass das praktisch nicht passiert. Und eins möchte ich aufnehmen, was du gerade gesagt hast. Der Klassenrat ist eine super Methode, um im Grunde auch Schüler in jungen Jahren, ruhig schon in der Grundschule, sprachfähig zu machen. Das ist ja ein demokratisches Instrument, das Kinder lehrt, eigene Interessen zu formulieren und auch eigene Themen oder Lösungen zu erarbeiten. Und nicht, dass man auf den Lehrer wartet, der einem dann sagt, wo man wo die Klassenfahrt hingeht, wie man seinen Ranzen zu organisieren hat und dieses und jenes und welches. Sondern diese Selbstlösungskompetenz, die Selbstwirksamkeit, dass man vielmehr diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen lehrt und eben auch anspricht und das auch zulässt. Und zu dem einen Punkt, natürlich müssen Lehrer attraktiven Unterricht machen und natürlich macht das mehr Spaß, wenn die Kinder mitmachen, weil der Unterricht interaktiv ist und begeisternd. Auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite der Medaille, die Lehrer geben die Noten. Ne? Und die Noten und auch die Zensuren, das Abiturzeugnis entscheidet nicht unwichtig darüber, was aus dem weiteren Lebensweg wird. Also ein bisschen von diesem Herrschaftssockel dürfen die Lehrer ruhig auch runter. Dass das Ganze praktisch demokratischer wird und dass alle einen Beitrag dazu leisten und dass es nicht heißt, die Eltern meckern sowieso nur und die Schüler, die sollen mal lernen.
Hin zu inklusiveren und interaktiveren Methoden, den Schülerinnen und Schülern mehr Spaß beim Lernen vermitteln, vielleicht den Klassenrat einführen, Carsten Müller, warum machst du das nicht schon längst oder machst du es vielleicht auch schon?
Wir machen das natürlich in dem Rahmen, aber ich denke mal, also ich würde dem Plädoyer, was der Noah von gerade ausgesprochen hat, natürlich sofort folgen, weil das ist eigentlich im Plädoyer für ein gut oder super ausgestattetes Schulsystem. Und ich hoffe, dass man das im Kultusministerium hört. Nur ist leider die Situation momentan eine andere. Wer die Einstellungszahlen aus Sachsen momentan kennt, wir haben zu der Runde, ich glaube jetzt 62, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, 62% Kollegen eingestellt, die wir erstmal mitnehmen müssen, die keinerlei pädagogische Ausbildung haben, beziehungsweise erstmal mit einer rein dreimonatigen Ausbildung in ein Schulsystem reingeben. Und das ist natürlich im Problem, was sich in einer Differenz sicherlich irgendwann mal äußert zwischen Anspruch und Wirklichkeit in dem Bildungssystem. Das heißt, wenn man als erstes mal begreift, dass die Einstellung eines Lehrers bei der Lehrerausbildung anfängt. Das heißt, ich muss die Lehrerausbildung so attraktiv machen, ich muss sie auch in dem Sinn, du hast das Wort erwähnt, ich muss sie so inklusiv machen, dass ich im Prinzip mir eine bestimmte Flexibilität für all das, was er erwähnt hat, von Beginn an schaffe. Also mein Traum wäre in dem Maße ein Kollege, der mit einer immer heterogener werdenden Schülerschaft wirklich gut zurechtkommt und da auch klasse ausgebildet ist. Und über die 28 können wir ja sowieso noch mal reden. Ne?
Ja, vielleicht in der nächsten Gesetzesnovellierung. Im Moment steht sie ja immer noch so drin. Die Stichworte, Frau Annette Baumeister, die fand ich auch gerade sehr interessant. Nochmal Benotung und der Druck, der vielleicht von Lehrern auf Schülerinnen und Schülern ausgeübt wird. Vielleicht wollen sie es gar nicht. Das hat sehr viel mit Haltung und Lehrerinnenausbildung zu tun. Wir hören ja oft, dass freie Schulen da eher so die Vorreiterrolle innehaben und die Regelschulen da etwas eher hinterherarbeiten. Wie ist da der Eindruck? Sind Instrumente, die vielleicht an freien Schulen, weil sie eben nicht nur im sächsischen Schulgesetz, sich an das sächsische Schulgesetz halten müssen, sind die Instrumente, die dort entwickelt werden, eigentlich die besseren und sinnvolleren? Oder kann man eigentlich das eine Verzahnung aus diesen Mitbestimmungsorganen, die wir im sächsischen Schulgesetz haben und eventuell bestimmten Modalitäten von freien Schulen, kann man das gut verzahnen und könnte man das auch in die allgemeinbildenden öffentlichen, also öffentlichen Schulen tragen? Vielleicht die Frage an euch, weil ich euch gerade auch anblicke. Wie steht der Landes- oder der Stadtschülerrat zu diesen Fragen?
Gut, also ich glaube, wie gesagt, dass wir, wenn jetzt in die Gesetze gucken, wir haben schon relativ viel da. Es muss nur gelebt werden. Auf der anderen Seite bin ich jetzt keiner, der sagt, wir haben die staatlichen Schulen und da die freien Schulen und das Ziel vom Staat muss es sein, die staatlichen Schulen zu vergrößern, weil freie Schulen brauchen wir nicht. Ich sehe die freien Schulen vielmehr teilweise als sehr sinnvolle Ergänzung. Und ich glaube auch, dass dieser Druck von außen, das heißt, dass freie Schulen beispielsweise ganz andere Formen von Unterricht auch anbieten, ich finde diesen Druck gut, ja, weil Druck zeugt auch oft von Fortschritt, beziehungsweise regt diesen an. Und ich glaube, wir können auch viele Methoden, die wirklich in diesen Schulen schon erfolgreich umgesetzt werden, auch auf unsere Schulen übertragen und dann gegebenenfalls auch durch Gesetze stärken.
Ja, ich schließe mich da nur tatsächlich an. Und ich würde sagen, dass der Vorteil an den freien Schulen einfach ist, dass die freien Schulen wirklich auf die Probleme, wo sie sehen, da müssen wir Schüler noch weiter stärken, da müssen wir ihnen noch mehr Inhalte geben, dass sie ihren Horizont erweitern können, dass sie genau auf diese Punkte noch extra mit eingehen können mit den zusätzlichen Unterrichtsmethoden. Aber natürlich will auch ich mich von diesem Ding trennen, dass wir zwischen Regelschulen und freien Schulen unterscheiden.
Darf ich dazu noch was sagen?
Gerne.
Also eben ist das Wort Druck genannt worden. Also zunächst mal zu dem Verhältnis freie Schulen und öffentliche Schulen. Ich würde auch wirklich keine Konkurrenz oder nicht gerne eine Konkurrenzsituation aufmachen, weil du hast natürlich völlig recht, Kinder sind heterogen und oftmals kann eventuell eine staatliche Schule nicht genau das abbilden, was ein Kind an Vorstellungen, an Talenten und so weiter abbildet. Aber ich möchte noch mal auf den Punkt Druck zurückkommen. Ich sehe das auch schon genauso, ich bin ja auch selber Vater, den Druck, der auf Kindern lastet in diesem Schulsystem. Sie hatten vorhin schon den Teil Benotung genannt, das geht weiter über Abschlüsse und das ist eigentlich ein strukturelles Problem, was wir im sächsischen Schulsystem haben. Wir haben ein streng hierarchisch geordnetes Schulsystem und wer sich das mal wirklich, ich sag mal, ernsthaft betrachtet, der weiß, an oberster, ich gehe mal auf die weiterführende Schule ein, an oberster Schule steht das Gymnasium. Dann kommt die Oberschule, die, ich sag mal, warum ist sie denn von der Mittelschule in eine Oberschule umbenannt wurde, weil man ganz einfach gedacht hat, über eine Namensänderung kann man ihr ein bestimmtes anderen Stellenwert geben. Aber Gymnasium, Oberschule, Förderschule. Das heißt, am Ende ist es so, momentan haben wir schon fast eine Stigmatisierung des Oberschülers. Oder die Oberschule als eine Art Restschule von der Förderschule möchte ich in dem Sinne gar nicht reden, obwohl die Förderschule auch eine ganz wichtige, auch inklusive Arbeit leistet. Es ist aber schon krank, wenn man dann unter anderem von Eltern hört, sie schicken dann ihre Kinder nicht an eine Förderschule, weil dort eben Förderschulzeugnis steht, sondern an, ohne jetzt nicht qualitativ gesehen, an eine freie Schule, dort steht eben nicht Förderschule drauf. Weil die Annahme vorherrscht, wenn das Kind irgendwo das Zeugnis vorzeigt, dann ist es stigmatisiert mit diesem Namen. Das heißt, man muss strukturell, um auch Druck von den Kindern zu nehmen, ganz einfach mal über das Schulsystem nachdenken. Ob nicht zum Beispiel in Sachsen Gemeinschaftsschulen, wie es in anderen Bundesländern gibt, auch erfolgreich gibt, eine Option wären. Ich gehe einfach mal nur um den Bereich als Option. Ich möchte das gegliederte Schulsystem, das wäre auch sicherlich mit den Eltern nicht machbar, nicht grundsätzlich abschaffen, aber zumindest das Ganze so zu erweitern, den Eltern auch und den Kindern noch eine Wahlmöglichkeit zu geben, wie sie für ihre Kinder, sagen wir, die beste Bildungslaufbahn wählen können.
Darf ich
ganz kurz nur einen Satz. Also ich finde den Gedanken nicht wirklich gut. Also ich glaube einfach nicht, dass wir wirklich sagen sollten, da ist das Gymnasium, da ist die Oberschule und da ist die Förderschule. Für mich persönlich sind das eben Schulen, die Antworten auf die Stärken der Schüler finden. Ja, also ich glaube nicht, also ich glaube, wir sollten Schüler nicht nach der vierten Klasse nach ihren Schwächen selektieren, sondern vielmehr nach ihren Stärken. Weil gucken Sie doch, beispielsweise im Gymnasium, da geht derjenige hin, der wahrscheinlich mal ein Akademiker werden möchte, ja, der möchte studieren. Der braucht ganz, ganz andere Kompetenzen. Währenddessen der Oberschüler auf die Oberschule gehen kann, weil er einen Nagel in die Wand schlagen kann, weil er einfach mit technischen Geräten besser umgehen kann, weil er einfach ganz andere Kompetenzen in der Praxis hat. Ich zum Beispiel, ich kriege keinen Nagel in die Wand, ja, aber ich kann Ihnen sonst so viele Zitate aus Cicero liefern, ich kann Ihnen lateinische Texte übersetzen, ich kann Ihnen Gedichtsanalysen in drei verschiedenen Sprachen schreiben, aber ich kriege keinen Nagel in die Wand. Und ich glaube, wir müssen das auch ganz genau so sehen.
Es ist ja nicht die Frage, da sind wir uns sicherlich einig. Es ist die Frage, wie dieses Schulsystem wahrgenommen wird. Und die Wahrnehmung ist wahrscheinlich
daraus resultieren, mit bestimmten Abschlüssen von Schulen sozusagen in die Welt zu gehen. Darum.
Und ganz so einfach ist es nicht, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ne? Denn ich denke auch, die Schulen müssen gerechter werden. Gerade in bezogen auf die Durchlässigkeit. 75% der Akademikerkinder studieren. Und wenn die Eltern keine Hochschule haben, sind es eben nur 20%. Das widerspricht so ein bisschen dem, was du gerade gesagt hast. Es muss praktisch schon durchgesetzt werden im Bildungssystem, dass alle Kinder oder alle Schüler an dem Ort, wo sie sind, zu dem bestmöglichen Abschluss gefördert werden. Und vielleicht rennt man auch nicht unbedingt schon nach der vierten Klasse, denn das ist auch nicht so unbedingt nachvollziehbar, warum man mit 10 Jahren eigentlich am besten feststellen kann, ob einer später mal Abiturient wird oder Mittelschüler oder Oberschüler. Eine andere Sache möchte ich aber auch noch sagen, das ist jetzt mal, die Lehrer, die kommen in der Diskussion um Schule häufig sehr schlecht weg, deswegen möchte ich auch gerne mal dafür werben, dass die Lehrer entlastet werden müssen. Den Lehrern wird mittlerweile so viel aufgebürdet, was die alles machen sollen. Ne? Sie sollen Wissen vermitteln, sie sollen Kompetenzen lehren, sie sollen Kinder erziehen, sie sollen Inklusion meistern. Da kommt immer noch was drauf. Aber wenn das immer von den gleichen Lehrern gemacht werden soll, dann kann man zu Recht schon mal fragen, wie sollen die das eigentlich schaffen?
Ja, da auch für einen Applaus. Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt in der Vorbereitung. Also ich zitiere einfach mal aus dem sächsischen Schulgesetz, was Schule eigentlich alles leisten soll. Also auf jeden Fall ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag die wichtigste Angelegenheit. Und darunter fasst dann das sächsische Schulgesetz Persönlichkeitsentwicklung durch Wertevermittlung. Da wird eine ganze Bandbreite an Werten dann aufgezählt, die in der Schule den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollen. Alltags- und Lebenskompetenzen sollen vermittelt werden. Berufs- und Studienorientierung soll in Schule stattfinden. Eigenständiges, selbstständiges Denken soll von Schülerinnen gelernt werden. Handeln in sozialer Gemeinschaft, diskursive Auseinandersetzungen führen. Ein vorteilsfreies und diskriminierungsfreies Miteinander soll in Schule gelernt werden. Schülerinnen und Schüler sollen kreativ werden und ihre Ausdrucksfähigkeit entwickeln können. Medienkompetenz entwickeln. Inklusion soll entwickeln. Diese ganzen Erziehungs- und Bildungsaufträge werden von Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht oder auch begleitend als Vertrauenslehrer beispielsweise des Schülerrates vermittelt. Diese Aufgabe haben sie und das alles in einem sehr strengen Korsett an Rahmenbedingungen und an vielfältigsten Erwartungen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir nochmal zurück zu den Mitbestimmungsgremien oder zu den Organen, die vorgesehen sind, wo die Akteure mitbestimmen können, ist mir aufgefallen, dass es für Lehrerinnen und Lehrer aber eigentlich eine demokratische Mitbestimmung auf der Ebene von Kreisen oder vom Land auf der Landesebene jetzt analog beispielsweise zur Elternmitwirkung oder zur Schülermitwirkung gar nicht gibt. Das ist erstmal überhaupt nicht vorgesehen. Ist das ein Manko? Empfinden Sie das oder empfindest du das als Manko oder ist das eigentlich folgerichtig, weil ihr ja hauptamtlich seid und die anderen sich ja nur ehrenamtlich engagieren?
Ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben eigentlich gerade auf den Bezirksebenen und auch auf Landesebene eigentlich relativ starke Mitbestimmungsorgane. Wir haben die Lehrerbezirkspersonalräte, 5 an der Zahl. Und wir haben einen Lehrerhauptpersonalrat beim Kultusministerium. Also das Problem liegt nicht daran, dass es diese Mitbestimmungsorgane nicht gibt. Die arbeiten auch sehr, ich bin selber Hauptpersonalrat, deshalb kann ich das von Hauptpersonalrat sagen, die arbeiten auch sehr intensiv und sehr zeitaufwendig. Das Problem ist eher im Miteinander, im Ernst nehmen von Vorschriften, das erleben wir zum Teil anders. Also ich sag mal, Demokratie funktioniert, wenn die Vorschriften, die wir haben, die wirklich, könnte da auch mal eine Lanze brechen, die gar nicht schlecht sind, wenn die ernst genommen werden. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ich nehme eine demokratische oder ich nehme eine gesetzliche Richtschnur so als unverbindliche Handlungsmaxime oder ich nehme sie als ernsthaft zu folgende Leitlinie, die ich einhalten muss. Wenn das passiert, das passiert in vielen Dingen auch, aber dann funktioniert sowas. Aber wenn es eben, ich sag mal, Mankos in der Personalratstätigkeit gibt, dann ist es schwierig natürlich zu handeln. Und ich denke mal, dass das Hauptproblem, was wir haben, ist nicht ein rechtliches Problem, es ist ein Umgangs- oder ist ein Kulturproblem in der Demokratie oder in der demokratischen Verwirklichung.
Diese Aussage habe ich jetzt eigentlich von allen drei Seiten tatsächlich so wahrgenommen. Also liege ich richtig jetzt mit dem Schluss oder mit dem Fazit erstmal aus der Nahfeldebene, dass eigentlich alle Gremien da sind und dass das eigentlich schon gut ist und es nur noch darauf ankommt, eben das mit Leben zu füllen und das in ein Miteinander zu verwandeln.
Das hört sich jetzt so leicht an. Das mit Leben füllen ist schwierig. Ne? Das würde ich schon sagen. Also das Engagement, also die Motivation, das Engagement zu wecken. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Selbstwirksamkeit. Niemand engagiert sich für irgendwas, wenn man nichts erreichen kann. Und da muss die Schule zu einladen. Da müssen auch die politischen Rahmenbedingungen für gemacht werden. Es nützt nichts, wenn ich was ins Gesetz schreibe und es tut keiner.
Was wären denn das für politische Rahmenbedingungen? Was würde denn die Arbeit erleichtern, auch den Schülervertretungen? Was fehlt euch, um es noch besser und engagierter, motivierter machen zu können?
Also das mit den Räumen ist jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Aber politische Bildung ist ja auch erforderlich, wenn man über Demokratie in der Schule sprechen möchte. Hier ist beispielsweise eine Forderung vom Landesschülerrat erstens, dass man sich auseinandersetzt, wie der GAW-Unterricht mal spannender gestaltet werden kann. Das heißt, dass man sich nicht nur mit irgendwelchen komischen Verfassungen und mit dem Grundgesetz und so weiter auseinanderzusetzen hat, sondern auch wirklich mal über Politik diskutiert, darüber spricht, was einen gerade bewegt, einen umtreibt, weil ich glaube, das ist essentiell für einen modernen GAW-Unterricht. Damit verbunden GAW ab Klasse 7, damit verbunden, dass man GAW nicht mehr in der Oberstufe abwählt, kann, damit verbunden, dass man GAW als Leistungskurs in der Oberstufe machen kann. Das sind zum Beispiel ganz konkrete Forderungen an die Politik von der Schülerseite.
Also da würde ich auch gerne nochmal, das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Es gibt gerade eine Studie von der Universität Bielefeld, die streicht heraus, dass das in Deutschland ganz unterschiedlich ist. Es gibt im Grunde drei große Blöcke, die man im Grunde so differenzieren kann. Die einen haben kaum Unterricht, die anderen haben so mittelmäßig Unterricht und manche Länder haben viel Unterricht. Und das kann ja eigentlich in einem Land nicht sein. Und dass man das stärker forciert, aber man muss natürlich grundsätzlich fragen, was soll Schule eigentlich heute, und was ist der Bildungsauftrag an Schule? Also wenn die Großeltern der heutigen Schüler in die Schule gehen würden, sie würden sich nicht wundern, sie würden alles wiedererkennen. Es hat sich in 60 Jahren im Grunde kaum was geändert, gerade im Gymnasium nicht, in der Grundschule vielleicht schon eher. Und das kann ja eigentlich nicht sein, sonst hat sich alles Mögliche verändert, nur diese Schule ist immer noch so. Und da würde ich auch ganz gerne dieses UNESCO-Papier Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ansprechen. Das ist ja ein ganz wesentliches Element. Unsere Kultusministerien bekennen sich da auch dazu. Da kann man sich auch nicht dagegen bekennen. Aber es ist gerade aus Elternperspektive wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Bildungssysteme darauf ausrichten, dass wir auch die zukünftige Generation, dass für die im Grunde auch noch eine Lebensgrundlage vorhanden ist und dass auch die Kompetenzen, die in den Schulen vermittelt werden, das stärker unterstreichen. Und nicht, dass wir irgendwie, was weiß ich, alte Griechen, alte Römer und wie auch immer zitieren und auswendig können.
Nun gab es ja so ein Programm, was jetzt entschieden wurde jetzt fehlt mir selber das Wort, wo auch ein Statement vom Landesschülerrat dazu zur nachhaltigen Bildungsentwicklung in Sachsen. Mir fehlt gerade der richtige Begriff.
Das Handlungsprogramm zur nachhaltigen Förderung von Schülern im Freistaat Sachsen.
Ja, geht das auf diese Punkte ein oder hat der Freistaat wieder einen Fehlschuss gemacht? Was ist die Position vom Landesschülerrat dazu? Ich habe einige Sachen recherchiert und gelesen. So ganz glücklich damit sind Sie nicht, seid ihr nicht?
Also Sie sprechen jetzt davon beispielsweise, wo das Ganze geregelt wurde mit der Verbeamtung, wie man damit verfahren soll.
Richtig, und so weiter. Genau, da geht es ja um die nachhaltige Bildungsentwicklung. Das ist eher ein Quantitatives. Zielt daran vorbei an den qualitativen Sachen, die Sie...
Also dieses Programm, was jetzt der Kultusminister mit dem Finanzminister zusammen beschlossen hat, da geht es ja einfach darum, Sachsen für Lehrer attraktiv zu machen.
Okay, das hat
da geht es schon auch darum, Schule ein bisschen zu stärken, aber das ist das Hauptproblem. Sachsen war ja bislang mit Ausnahme von Berlin das einzige Bundesland, was die Lehrer nicht verbeamtet hat. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut geklappt. Dann sind aber dramatische Fehler gemacht worden und jetzt muss man das korrigieren, im Grunde mit einer Rolle rückwärts. Das versuchen die jetzt und nur das Verbeamten reicht ja nicht, denn das machen ja alle anderen Bundesländer schon. Man muss konkurrenzfähig sein, also muss es auch flankierende Maßnahmen geben. Was ich meine, ist die Qualität des Unterrichts, also andere Inhalte, nicht mehr Lehrer, das brauchen wir auch, gar keine Frage. Aber es geht mir jetzt darum, welche Inhalte? Und das ist eben die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, das UNESCO-Papier, was im Grunde ja auch, wo es ja auch ein Aktionsbündnis gibt. Da würde ich mich freuen, wenn das ins sächsische Schulgesetz reinkommen würde oder wenn das praktisch zumindest mal eine Vision ist, wie Schule in Zukunft Inhalte vermittelt.
Okay, das spricht auf die politische Bildung auch sehr an, die also am Herzen liegt auch.
Vielleicht, also was Sie ja auch hätten meinen können, und zwar wurde ja das Handlungsprogramm W wie Werte, also dieses Konzept quasi verabschiedet und das geht dann mehr in diese Richtung, das heißt diese 31 Handlungsaufforderungen, ich finde, wenn wir wirklich über demokratische Schule sprechen, wenn wir über Schule von morgen sprechen wollen und so weiter, dann müssen wir WW-Werte umsetzen. Und damit meine ich einfach nicht, dass man das Ganze als Buffet sieht, wo man sich mal von Forderung 2, 3, 4, 7, 8 und 20 bedient, sondern wo man wirklich sagt, wir möchten alle 31 Forderungen umsetzen, weil ich glaube, somit kann man nachhaltig auch den Unterricht, nachhaltig die Schule und nachhaltig die Bildung in ganz Sachsen wirklich stärken. Also wenn ihr mal was Schönes lesen wollt, dann lest euch mal WW-Werte durch. Ist wirklich zu empfehlen.
Gibt es vielleicht bei euch am Stand auch oder habt ihr das zufällig da?
Das haben wir wahrscheinlich nicht am Stand, aber das Programm ist wirklich gut. Aber ich möchte noch mal auf was anderes eingehen, was Frau Burmeister gerade gesagt hat. Sie haben das schön formuliert. Der Kultusminister und der Finanzminister haben das beschlossen. Wahrscheinlich waren die Fraktionen von CDU und SPD noch dabei. Aber der Beschluss, ich nenne es wirklich mal Beschluss dieses Handlungsprogramms oder Handlungsplanes, der in der letzten oder vor zwei Wochen verabschiedet wurde, ist genau ein Beispiel dafür, woran es in der demokratischen Mitbestimmung in Sachsen scheitert. Man hat einen Plan beschlossen, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Panik aus der derzeitigen Situation heraus, ohne mal die Beteiligten oder die eigentlich Beteiligten, die davon in der Schule betroffen sind, wirklich mal zu fragen. Das heißt, weder Verbände noch Gewerkschaften waren in irgendeiner Weise an dem Abschluss dieses oder dem Beschluss dieses Planes beteiligt. Das Problem ist aber, die Kollegen müssen jetzt damit leben. Man muss sich jetzt nicht an dem Punkt Verbeamtung jetzt aufhalten. Es gibt wirklich noch andere Möglichkeiten, den Beruf attraktiver zu machen, ohne dass man jetzt verbeamtet. Jetzt sei es drum, jetzt verbeamtet man. Problematischer ist, dass man die Kollegen nicht mitnimmt. Das ist aber, wie gesagt, nur die eine Schiene. Die zweite Schiene ist, das wird ja zumindest das ist das Positive auch am Handlungsprogramm oder am Handlungsplan, dass es angedeutet wird, man muss natürlich auch über Lehrpläne nachdenken. Man muss inhaltlich und auch strukturell über Lehrpläne und Stundentafeln nachdenken. Das ist völlig klar. Aber man darf es nicht so machen, wie es vor zwei Wochen gemacht wurde. Man nimmt sich zwei, ich nenne sie mal weiche Fächer raus, Kunst, es waren ja drei, Kunst, Musik und Sport, denkt, das stört keinen weiter. Und man schmitzt sich so in der Schule, wenn man keinen Sportunterricht macht. Und dann lässt man das wegfallen. Aber nicht, um irgendwas qualitativ in der Schule zu bewegen, sondern wenn wir alle ehrlich sind, der zeitliche Kontext hat das ja auch deutlich gemacht, um irgendwo an der Stelle Personal freizuschaufeln. Das ist das Problem. Aber das kann Lehrplanarbeit nicht sein. Ich muss qualitativ über den Lehrplan nachdenken. Ich muss auch nachdenken, welche Kompetenzen brauche ich heute noch. Sie haben das erwähnt in dem Bereich Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung. Warum mache ich heute eigentlich Schule? Oder mit welchem Ziel mache ich Schule? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was brauche ich? Wir reden über politische Bildung. Es wird sicherlich irgendwann nochmal der Begriff Digitalisierung fallen. Das sind alles Kompetenzen, die Schüler neu erwerben müssen, wollen oder können. Da muss ich aber auf der anderen Seite auch mal nachdenken, welche Kompetenzen muss ich eventuell nicht mehr oder welche Inhalte muss ich nicht mehr vermitteln, welche sind nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mir mal in der letzten Woche mal die irre Frage gestellt, wie viel Zeit verbringen eigentlich auch Kinder oder Jugendliche in der Schule? Wir haben für die erwachsenen Arbeitnehmer haben wir ein Arbeitszeitgesetz. Das Arbeitszeitgesetz sagt aus, täglich, also nicht ausnahmsweise und irgendwann täglich muss der Arbeitnehmer eine Ruhezeit von 12 Stunden haben. Ich frage mich, ob das bei dem Schüler, den zwar das Gesetz nicht betrifft, das ist wahrscheinlich das Gute daran, aber wie viele Schüler haben denn tatsächlich noch täglich, also durchgängig, diese Ruhezeit oder sind nicht mit allen möglichen anderen Dingen zugefrachtet?
Das ja, ich hatte mich gerade bei der Frage dann, warum wurden die Akteure nicht gehört, gefragt, aber es gibt doch diesen Landesbildungsrat. Der ist doch eigentlich die Anlaufstelle fürs Kultusministerium vor Gesetzesvorhaben zu hören. Dort werden diese Positionen eigentlich, so zumindest wie ich mir das vorstelle, auch diskutiert und im besten Fall dann gehört. Ist es einfach nur ein Alibi-Gremium an der Stelle, wenn eigentlich gar nicht die Wünsche aufgenommen wurden?
Also das Gremium ist halt unheimlich verwaltungslastig, muss man einfach dazu sagen. Und ich denke mal, da wird man jetzt nicht die neue Bildungsrevolution anstoßen können, sondern da sitzen einfach mehrere Fraktionen nett beisammen und diskutieren ein bisschen.
Schade. Also weil es ja eigentlich genau das oberste Gremium ist, an dem genau diese Diskussionen geführt werden müssen. Die inhaltlichen für eine nachhaltige Bildung meines Erachtens. Aber vielleicht habe ich es auch nicht ganz durchstiegen.
Ja, also sicherlich, das ist ein Gremium, der Landesbildungsrat. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel nicht da drin, schaffe ich zeitlich einfach nicht. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie wir beispielsweise auch wirklich auch Einfluss nehmen können. Was uns als Landesschülerrat ein Stück weit auch auszeichnet, ist unser Motto ernsthaft und konstruktiv. Das heißt, wir sind ziemlich oft mit wichtigen Politikern im Gespräch. Das heißt, wir treffen uns mit Referatsleitern, wir treffen uns mit dem Staatsminister für Kultus und so weiter, um dort auch wirklich konkret unsere Angebote, unsere Meinungen und so weiter platzieren zu können. Und ich glaube, also somit können wir zumindest nachhaltig wirklich was bewegen, jetzt auch fernab des Landesbildungsrates.
Okay, also man kann auch sozusagen, muss nicht unbedingt immer die Gremien nutzen, sondern kann das auch in Treffen und in Gesprächen zumindest platzieren.
Politik im Hinterzimmer, ja.
Ja. Ja, wobei, da möchte ich doch gerne nochmal dafür auch eine Lanze brechen. Mhm. Ich finde, auch zu dem Thema Demokratie oder Mitbestimmung, ne, Betroffene zu Beteiligten machen, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ne? Selbst wenn ich Maßnahmen umsetzen muss, die jetzt nicht so klasse sind, die sich keiner wünscht, wenn ich aber beteiligt werde, kann ich das besser mittragen, als wenn es mir vorgesetzt wird. Und dass wir jetzt hier in Sachsen praktisch mit dem eklatanten Lehrermangel, nur den Mangel zu verwalten haben und dass wir da über eine Durststrecke müssen, das ist uns ja allen klar. Ne? Aber es ist natürlich einfacher, wenn man sagt, wir machen das gemeinsam, wir tragen das gemeinsam und wie es dann weitergeht, das machen wir eben auch gemeinsam.
Das sind auch Fragen, die gemeinsam dann besprochen werden in solchen Treffen.
Ja, die wesentliche Frage ist ja wirklich, wie soll Schule zukünftig sein? Ne? Welches Bildungsprogramm? Da können wir jetzt an einzelnen Fächern, meinetwegen im Rahmen der Digitalisierung, kann man sich über Informatik unterhalten, man kann sich bei politischer Bildung, Demokratieförderung, über Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Recht, diese Themen unterhalten. Aber man kann natürlich auch generell fragen, ne, muss das nicht komplett umgestellt werden? Ne? Schustern wir jetzt an den kleinen Fächern so ein bisschen rum, da ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr? Ne? Oder stellen wir mal, also ich will jetzt nicht sagen eine Revolution, aber ändern wir wirklich mal was? Na, und da gibt es natürlich große Beharrungstendenzen und Beharrungsvermögen. Na, und das ist wirklich ein Aufschlag, wenn ein Kultusminister sich das zutraut. Ne, das hätte ohne weiteres von vielen, denke ich mal, Applaus verdient.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es ist wirklich ein träges, großes Gewirr, glaube ich, was nur sehr schwer zu solchen revolutionären Umschwüngen sich aufschwingt, glaube ich. Aber es wäre schön, wenn es langfristig zumindest möglich wäre und wo die Räume, um diese Fragen zu diskutieren, auch geboten werden würden. Und wenn ich das gerade so richtig verstehe, bieten die Gremien, wie sie im Moment arbeiten, zwar Möglichkeiten und Ansätze, aber für umfassende, grundlegende Gespräche darüber fehlt da eigentlich trotzdem die Zeit oder auch die Möglichkeit, alle mit zu beteiligen. Ich finde diesen Satz nicht über uns, ohne uns. Es ist so ein ganz basaler Satz der Inklusion, der aber für alle demokratischen Akteure in bestimmten Systemen natürlich zutrifft. Und ich frage mich an dieser Stelle gerade auch, was jetzt das Stichwort Digitalisierung, was für Möglichkeiten bietet da eigentlich jenseits dieser Treffen und Protokolle und so weiter, denn eigentlich die Digitalisierung an dieser Stelle zur Meinungsabfrage, Meinungsergründung, Diskussion, in der wir heute stecken. Was diskutiert ihr vielleicht in der Elternmitwirkung im Elternrat oder auch im Schülerrat darüber oder auch in der Lehrerschaft? Was bietet das für Möglichkeiten oder seht ihr auch Gefahren in der Digitalisierung und der Demokratie?
Gut, also jetzt vor allem in Bezug auf die Digitalisierung. Ich denke auf jeden Fall, dass uns die Digitalisierung neue Möglichkeiten gewährleistet. Beispielsweise, wenn wir abstimmen, müssen wir nicht irgendeine große Wahlurne ausmachen und aufmachen und so weiter, sondern wir können das Ganze einfach durch einen Link klären und können halt einfach sagen so, ich bin jetzt dafür, ich bin dagegen, das ist ja urdemokratisch, das ist basisdemokratisch und so weiter. Also das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Möglichkeit oder auch in der Klasse. Also auf jeden Fall eröffnet die Digitalisierung auch in diesem Bereich Chancen und Wege.
Naja, das Positive an diesen Begriffen ist ganz einfach, dass man zumindest mal über ein Handlungskonzept nachgedacht hat und dass man, das finde ich halt sehr positiv, dass man intensiv über den Begriff Medienbildung diskutiert, der vorher, ich sag mal, eine Randrolle gespielt hat und der jetzt aber immer weiter in den Fokus geht, mit anderen Dingen, die mit dranhängen, die auch ursächlich mit dranhängen. Das ist auch so eine kleine Krücke, mal nachzudenken, wie wichtig sind eigentlich Kulturtechniken. Hat nie eine Diskussion stattgefunden vorher, also lege ich jetzt dem Wert vorrangig auf, ich sag mal so moderne Techniken oder mehr auf die konventionellen Kulturtechniken, das wird diskutiert, das ist eine schöne Geschichte und man diskutiert wesentlich offener über Datenschutz und auch wesentlich offener über zum Beispiel Dinge wie ist Schule überhaupt organisiert, also wie eingegrenzt oder wie grenzenfrei ist Schule, das ist, finde ich, ist durchaus eine positive Entwicklung.
Ich würde an der Stelle, wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten, tatsächlich auch gerne dem Publikum noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an den Landesschülerrat oder den Stadtschülerrat Leipzig beispielsweise oder auch die Elternvertretung. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Vielleicht kommst du nach vorne und nimmst das Mikrofon.
Es wurde doch vorhin das Thema angesprochen, wie man das Notensystem demokratischer machen soll. Und da würde ich Sie viel gerne mal fragen, was Sie sich da als Möglichkeiten vorstellen.
Also demokratischeres Notensystem, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, aber es dürfte zumindest nicht so sein, dass die Schüler in Abhängigkeit des Lehrers oder aus Angst vor schlechten Noten ein bestimmtes Verhalten zeigen müssen. Oder dass der Lehrer im Grunde am längeren Hebel sitzt. Das finde ich schwierig. Man kann natürlich nicht jetzt basisdemokratisch darüber diskutieren, wie eine Klausur zu bewerten ist oder eine Abi-Note. Das wäre vielleicht auch verkehrt. Aber diese Unterschiede oder diese Blöcke in Schule, die Lehrer, die Schüler, die Eltern, das muss sich mehr auflösen. Das müsste interaktiver werden, vertrauensvoller, offener und fairer kommuniziert. Eine schlechte Leistung ist eine schlechte Leistung und die muss auch so bewertet werden. Aber der Umgang miteinander sollte ruhig auf Augenhöhe sein und nicht der Lehrer steht da oben und der Schüler steht da unten und es hat im Grunde diese Dimension von ja, friss oder stirb.
Zweite Antwort und danach die nächste Frage.
Also ich glaube, es ist schwierig, wirklich. Ich denke mal, das Demokratische ist schwierig. Die Frage ist eher, wie objektiv Noten sein können. Aber ich halte es für eine Chimäre, dass eine Note, also eine 100%ige Objektivität widerspiegelt. Wer Fragestellungen in Schule kennt, der weiß, die Subjektivität fängt schon bei der Fragestellung an. Die Fragestellung bestimmt, was am Ende rauskommt. Ich würde mir da eher die Frage stellen, worüber man auch mal nachdenken sollte, ob es generell notwendig ist, wirklich alle Schulfächer zu benoten.
Eine grundlegende Fragestellung. Ich gucke kurz auf die Uhr. Ich würde noch zwei Redebeiträge drannehmen. Achso, ich dachte, Entschuldigung, gut, ich hatte den Eindruck, ihr wollt gar nicht.
Wunderbar. Okay, gut. Frau Baumann, Sie haben ja vorhin von Kompetenzen gesprochen. Und Sie haben auch gleichzeitig davon gesprochen, dass man eben nicht demokratisch beschließen kann, wer welche Note in der Klausur oder sonst was bekommt. Ich glaube, das muss nicht so sein. Ich möchte Ihnen das Ganze an einem Beispiel erläutern. Und zwar unsere Deutschlehrerin, also wenn wir jetzt beispielsweise einen Vortrag halten, gibt es insgesamt 30 Punkte. Ja? Jeder Schüler kann bis zu 10 Punkte bekommen. Man kann beispielsweise man kann Punkte für Rhetorik bekommen und so weiter. So. Und diese Gruppe bekommt dann diese Punkte. Und das Ganze wird mit 3 multipliziert. Das heißt, wir kommen dann insgesamt auf 30. Und die Aufgabe der Schüler ist es dann, diese ganzen Punkte aufzuteilen. Dann gibt es beispielsweise bis zu 8 Punkte eine 2 und so weiter. So. Und das Ganze, dadurch kann man Kompetenzen trainieren. Man kann trainieren, dass man selbstreflektiert arbeitet. Man kann Man kann Gruppenarbeit, also das heißt, dass man auch ein Stück weit soziale Kompetenzen und so weiter in den Vordergrund nimmt und kann zugleich auch Noten meiner Meinung nach gerechter machen. Also ich glaube, wir müssen nicht zwangsläufig daran festhalten, dass der Lehrer wirklich alles zu beschließen hat. Weil wie gesagt, 28 Schülerinnen und Schüler oder weniger und eben ein Lehrer.
Also ich finde, wir müssen in vielen Punkten einfach wirklich mehr im Grundschleim anfangen. Wir haben jetzt vorhin über Digitalisierung, über Medienbildung gesprochen, aber ich als Stadtschülersprecher, ich kriege mit von euch allen, die ihr hier in der Runde sitzt, von den Schülern zumindest, kriege ich mit, dass es einfach schon daran scheitert, dass man mal vernünftige Toiletten hat. Und ich finde auch, anderes Problem, was wir dann beim Thema Notengebung haben, dass ich auch gesagt bekomme, hey, in der Schule kriege ich bei 96% die 1 und in der anderen bei 95. Obwohl es doch eigentlich einheitlich sein müsste, dass alle ab 95 die 1 bekommen. Und das ist so der Punkt, wo ich die Ungerechtigkeit eigentlich sehe.
Da ist auch eine Baustelle, ja. Dann noch zwei Fragen. Kommen Sie doch bitte auch vor zum Mikro, damit wir die alle hören.
Ja, also wenn man die Notenbildung hier als Druckmittel und als Problem sieht, warum kann man das nicht so machen, dass die Aufgabenstellung und die Bewertung von verschiedenen Personen erledigt werden, die sich persönlich nicht kennen? Also gerade im Bereich der schriftlichen Arbeiten ist es ja kein Problem, dass ein Lehrer eine Aufgabe stellt, eine Erwartungshaltung dazu schreibt und dann ein anderer Lehrer, der möglicherweise von einer anderen Schule oder einem anderen Bereich ist, die Bewertung vornimmt. Und damit kann niemand eine subjektive Sicht des Lehrers, der die Schüler unterrichtet hat, unterstellen.
Ich glaube, ich habe Ihre Frage verstanden. Das hört sich gut an. Der Punkt ist nur, wir haben aktuell zu wenig Lehrer, um ausreichend Unterrichtsstunden zu gewährleisten. Und wenn wir jetzt den Lehrern noch sagen, ja, nach dem Unterricht, ihr habt ja nichts Besseres zu tun, also unabhängig davon, dass sie natürlich den Unterricht vor- und nachbereiten müssen, Klassenarbeiten kontrollieren müssen und so weiter, kontrolliert jetzt noch die Arbeiten von der 10.1 und von der 10.2, damit wir das gewährleisten können. Das ist alles vollkommen richtig, aber aktuell haben wir nicht wirklich diese Kapazitäten. Und erst wenn wir wirklich genügend Lehrer haben, sollten wir auch darüber nachdenken, glaube ich. Wie bitte? Lauter?
Wenn A B prüft und B A, also Lehrer B prüft Lehrer A und Lehrer A prüft Lehrer B, ist doch kein Mehraufwand vorhanden.
Entschuldigung, habe ich Sie doch falsch verstanden. Ich glaube, Sie haben von mehreren gesprochen, aber ich habe es nur so verstanden. Also das hört sich meiner Meinung nach sinnvoll an, aber ich denke mal, die Lehrerseite wird uns dazu noch mehr sagen können.
Ja, ich sag mal, das kann man sicherlich alles durchdenken. Also ich bin eigentlich offen, über alles nachzudenken, aber ich glaube, die erste Frage, die dann von den Schülern kommen würde in dem Fall wäre, warum hat jetzt Kollege X jetzt 28 von 30 Punkten, nicht 29 von 30? Also die Nachfrage, die letzten Endes es dann zu der Arbeit gibt, die würde wieder letzten Endes bei dem Kollegen landen, der die Arbeit geschrieben hat. Also man muss es durchdenken, das wäre eine Idee. Und ich glaube, Mehrfachkorrekturen haben wir insbesondere bei Abituraufgaben, bei Abiturarbeiten sowieso. Das ist doch sicherlich ein nachvollziehbares System, aber der Noah hat das Hauptproblem genannt, wir brauchen die Kapazität dafür.
Danke. Eine allerletzte Frage. Ich hatte hier eine gesehen, dann kannst du die letzte Frage stellen.
Mir hat sich jetzt in der Diskussion, wenn Sie darüber geredet haben, wie das Notensystem verbessert werden kann, vor allem die Frage gestellt, ob es am Ende denn wirklich so sinnvoll ist, dass der Lehrer das Druckmittel der Note überhaupt in der Hand hat. Denn die Schule sollte grundsätzlich, zumindest nach ihrer Idee, auf das Leben nach der Schule vorbereiten. Und man muss sich doch am Ende mal die Frage stellen, wenn man als Schüler sitzt, wofür lernen wir am Ende? Lernen wir das Schreiben einer Gedichtsanalyse in drei verschiedenen Sprachen, um am Ende mit Schrift umgehen zu können? Oder lernen wir das Schreiben einer Gedichtsanalyse in drei verschiedenen Sprachen, um am Ende eine gute Deutschnote dastehen zu haben? Also muss die Schule auf einem derartig ja, alten System der Noten wirklich noch basieren?
Eine sehr schöne, fundamentale Frage, die, ich denke, sehr viel, was Sie heute in der Diskussion tatsächlich angerissen haben, nochmal auf den Punkt bringt. Vor allen Dingen höre ich jetzt raus immer wieder die Frage, was soll Schule eigentlich leisten? Wer soll eigentlich in der Schule oder soll aus der Schule rausgehen? Wofür ist Schule überhaupt da? Was soll Schule vermitteln? Mir scheint diese Frage tatsächlich immer noch nicht einheitlich für alle, die gleiche zu sein. Zum Schluss kommen, vielleicht könnten alle dazu nochmal ihr ein kurzes Statement dazu abgeben. Was soll Schule eigentlich in euren Augen leisten?
Also ich sag's mal, das Ich nehme mal die Fragerunde jetzt mal als Anlass, ein kurzes Schlusswort zu finden. Wir haben jetzt dreimal über den Punkt Notengebung diskutiert. Das ist eigentlich, wenn man vorhin Ausgangspunkt war, welche Kompetenzen oder ich sag mal, welches Persönlichkeitsbild soll auch Schule entwickeln, wenn es letzten Endes darauf sich fundiert, dass wir hier über ein System von 1 bis 6 nachdenken, dann muss man generell mal über den, ich sag mal, über den Hauptanspruch von Schule aber dringend mal nachdenken.
Also mein Votum für Schule ist ganz klar Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Das sollte die Schule viel stärker fokussieren. Und natürlich, um auf den Themenbereich zurückzukommen, den wir eingangs besprochen haben, die Zusammenarbeit zwischen den an Schule Beteiligten, die muss interaktiver werden, die muss vielfältiger werden, die muss vertrauensvoller werden, die muss offener werden, die muss kommunikativer werden und da müssen sich alle engagieren und mitmachen und dann kann das auch eine super Sache werden.
Gut, ich möchte die Frage auch noch...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.